Radio SRF.
18 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Das Freihandelsabkommen mit China und die Menschenrechte, das sei kein Widerspruch, so der Wirtschaftsverband Economie Suisse.
Hier kann auch Freihandel insgesamt einen sehr wichtigen Beitrag leisten, indem zunehmender Wohlstand auch die soziale Situation und die Menschenrechte verbessert.
50 Jahre Afrikanische Union, Wortführer war Gaddafi, Vorbild die EU. Wie geht das zusammen? Und die Nacht der Frösche. 5 Millionen Amphibien fallen jedes Jahr in der Schweiz dem Verkehr zum Opfer. Pro Natura sensibilisiert für die Gefahren, die Amphibien drohen.
Die Kinder jetzt voll viel Müll.
Echo der Zeit am Mikrofon, Peter Vögeli. Zunächst die Übersicht des Tages mit Georg auf der Mauer.
Bundesrat Johann Schneider-Ammann hat am Vormittag nochmals Gespräche mit dem chinesischen Handelsminister geführt. Beim geplanten Freihandelsabkommen müssten nur noch die letzten Details geregelt werden, sagte der Wirtschaftsminister in der Samstagsrundschau von Radio SRF. Im Juli will er das Abkommen in Peking unterschreiben. Die Schweiz habe sich nicht überall durchsetzen können, sagte der Bundesrat, aber das Positive überwiege.
Über 90% von unseren Produkten und Dienstleistungen, die wir nach China in Zukunft werden wollen, verkaufen, werden Zollreduktionen oder Zollabbau erfahren.
Auch die Bauern würden mit dem Abkommen zufrieden sein, so der Bundesrat. Chinas Ministerpräsident Li Keqiang ist inzwischen nach Berlin weitergereist. In Sisikon im Kanton Uri ist die Bevölkerung am Morgen über die Details des Grossprojekts Neue Achsenstrasse informiert worden. Mit dem Bau der neuen Nationalstrassenverbindung von Ingenbohl im Kanton Schwyz bis Sisikon soll 2017 begonnen werden. Fertig sein soll die Strasse 2024. Die Neue Achsenstrasse besteht im Wesentlichen aus 2 Tunneln von 3,5 Kilometern Länge. Die Kosten sind mit 740 Millionen Franken veranschlagt. Über 90% davon zahlt der Bund. Der Zürcher Regierungsrat Ernst Stocker hat den Chef der Fluggesellschaft Swiss davor gewarnt, mit dem teilweisen Wegzug vom Flughafen Zürich zu drohen. Stocker sagte in einem Interview mit der NZZ, derartige Drohungen wie von Swiss-Chef Harry Hohmeister würden in der Schweiz nie gut ankommen. Beim Kanton Zürich staune man über die Aussage des Swiss-Chefs, wenn die Gebühren am Flughafen Zürich steigen sollten, werde sich die Swiss überlegen, die Kapazitäten herunterzuschrauben. Gar kein Verständnis hat Stocker für die Aussage Hohmeisters, der Flughafen Zürich würde sich immer mehr zu einem Shopping-Center entwickeln. In Syrien geht der Kampf um die Kontrolle der strategisch wichtigen Stadt Qusair unweit der Grenze zu Libanon weiter. Wie die dem Widerstand nahestehende Beobachtungsstelle für Menschenrechte aus London berichtet, wurde Qusair seit dem frühen Morgen von Regierungstruppen mit Raketen, Artillerie und Panzern beschossen. Der Gefechtslärm sei in Libanon und auch in der Stadt Homs zu hören. Unterstützt werden die Regierungstruppen von der radikalen Hisbollah, die in Libanon aktiv ist. Die Regierungstruppen und Hisbollah-Kämpfer versuchen, Widerstandskämpfer aus Qusair zu vertreiben. Unweit von Qusair verläuft eine Autostrasse, welche die Verbindung ans Mittelmeer und weiter in den Norden Syriens sicherstellt. Nach der Tötung eines Soldaten in London durch 2 radikale Muslime wird in Großbritannien eine Zunahme von Übergriffen auf Angehörige der muslimischen Gemeinschaft registriert. Das sagte ein Vertreter einer Beratungsorganisation für Muslime gegenüber der BBC. Meldungen würden aus dem ganzen Land eingehen. Es handle sich um oftmals aggressive, sehr zielgerichtete Vorfälle. Muslime würden angepöbelt, Frauen werde die Kopfbedeckung weggerissen, es gebe Attacken gegen Moscheen und anti-islamische Graffiti werde auf Hauswände gesprüht. Auch in Online-Medien sei eine Zunahme von Meinungsäußerungen gegen die Muslime festzustellen. 2 Männer hatten am Mittwoch den Soldaten im Südosten von London unweit einer Kaserne mit einem Auto angefahren und dann umgebracht. Das Sportgeschehen steht heute im Zeichen der Champions League. Am Abend treffen im Final Borussia Dortmund und Bayern München aufeinander. In der Schweizer Super League wird jetzt schon gespielt. Barbara Kolpi.
Zwei Partien wurden vor einer knappen halben Stunde angepfiffen, Tore fielen noch keine. Zwischen Sion und Thun und zwischen Lausanne und Luzern steht es immer noch 0-0. Im Schweizer Handball wird heute der Entscheid fallen um den Schweizer Meistertitel im alles entscheidenden fünften Finalspiel zwischen Wacker Thun und den Kadetten Schaffhausen. Nach 16,5 Minuten steht es 8-8 unentschieden. Wieder nichts wurde es mit dem ersten Finale auf der WTA-Tour für die Schweizer Tennisspielerin Romina Oprandi. Sie verliert in Brüssel den Halbfinal gegen die Chinesin Peng Shuai in 3 Sätzen 4-6, 6-2 und 4-6. Formel 1 beim GP von Monaco startet Nico Rosberg zum dritten Mal in Folge aus der Pole Position vor seinem Teamkollegen Lewis Hamilton. Die beiden Sauberfahrer starten aus Position 11 Nico Hülkenberg und aus Position 19 Esteban Gutierrez. Und Rad beim Giro d'Italia steht der Italiener Vincenzo Nibali vor dem Gesamtsieg. Der Italiener gewann die zweitletzte Etappe solo von Schlanders nach der Regime di Lavaredo. Er konnte sich auf den letzten Kilometern von den Kolumbianern Duarte Uran und Betancourt absetzen. Mit diesem Etappensieg hat Vincenzo Nibali in der Gesamtwertung fast 5 Minuten Vorsprung auf Rigoberto Uran, der neu auf Platz 2 liegt. Der Australier Cadel Evans fiel auf Platz 3 zurück im Gesamtklassement.
Das Wetter. Morgen ist es oft bewölkt und zeitweise wird es regnen. Im Wallis und im Westen zeigt sich zeitweise die Sonne. Die Temperaturen um 12 Grad. Im Süden ist es mit Nordwind ziemlich sonnig. Die Temperaturen erreichen rund 19 Grad.
Sie hören Echo der Zeit mit folgenden Themen. Zwischen Menschenrechten und Wirtschaftsinteressen, das Freihandelsabkommen mit China. Zwischen Gaddafi und der EU, 50 Jahre Afrikanische Union. Einmal so, Nordkorea, die Bombe und das neueste Gesprächsangebot. Einmal Grund zum Feiern, einmal nicht, Nationalfeiertag und 10 Jahre Kirchner in Argentinien. Und den Fröschen nachschleichen, nachts im Unterholz. China und die Schweiz feiern ihr Freihandelsabkommen, dessen Inhalt bislang in der Öffentlichkeit noch gar nicht bekannt ist. Und die Positionen sind bereits bezogen. Die Schweizer Exportwirtschaft erhofft sich viel davon und die Landwirtschaft kann damit leben. Kritik gibt's bloß noch von den Menschenrechtsorganisationen. Klaus Bonanomi.
19 Jahre lang war der chinesische Menschenrechtsaktivist Harry Wu in Arbeitslagern interniert, bevor er in die USA ausreisen konnte. Seither kämpft er von dort aus mit seiner internationalen Lobbyorganisation Lao Gai gegen das in China beschönigend «Reform durch Arbeit» genannte Programm der Umerziehung von Straftätern und politischen Häftlingen. 3 bis 5 Millionen Menschen in China müssten Zwangsarbeit leisten, in Kohlegruben, auf Teeplantagen und in Textilfabriken, schätzt Wu. Letzten Herbst trat Wu auch in Zürich auf.
I was really shocked that there's a negotiation between Communist China and Switzerland government.
Es sei schockiert, dass die Schweiz mit China über ein Freihandelsabkommen verhandle. In China würden Arbeitsrechte verletzt, Produkte aus Zwangsarbeit würden exportiert, auch in die Schweiz. Harry Wu trat damals an einer Veranstaltung der entwicklungspolitischen Organisation Erklärung von Bern auf. Nun, da das Abkommen unterschriftsreif ist, sagt der Handelsexperte der Erklärung von Bern, Thomas Braunschweig.
Dass wir nicht zufrieden sind, was die Menschenrechtsfragen anbelangt. Alles, was wir wissen, ist, dass es einen Bezug geben soll zu den Menschenrechtsfragen in der Präambel des Abkommens. Leider ist die Präambel absolut nicht bindend. Und von dem her ist das schon der falsche Ort, um verbindliche Menschenrechtsklauseln einzufügen.
Die Schweizer Exportwirtschaft andererseits verspricht sich viel von dem Abkommen mit China, dem drittwichtigsten Handelspartner der Schweiz nach der EU und den USA. Und, sagt Jan Atteslander, der Leiter Außenwirtschaft beim Dachverband Economy Suisse, es sei richtig, dass die Frage der Menschenrechte immerhin in der Einleitung zum Abkommen angesprochen werde.
Das ist für die Wirtschaft wichtig. Es ist eine Stärkung der Menschenrechte. Dadurch verweist man aber auch gleichzeitig auf die zuständigen internationalen Organisationen, die UNO mit dem Menschenrechtsrat und natürlich auch auf die ILO, die Internationale Arbeitsorganisation mit Sitz in Genf.
Da widerspricht der Vertreter der Erklärung von Bern. China gehöre ja der ILO an und dennoch verstoße es gegen grundlegende ILO-Standards, etwa gegen das Recht, freie Gewerkschaften zu gründen oder gegen das Verbot der Kinderarbeit. und Millionen von Wanderarbeitern seien von Job zu Job unterwegs ohne sozialen Schutz. Wenn die Schweiz nun ein Handelsabkommen unterzeichne, ohne konkrete Verbesserungen in diesen Bereichen einzufordern, dann würde dies ein falsches Signal senden, sagt Braunschweig.
Da wird ein Präjudiz geschaffen, dass sich China, und ich denke zu Recht, den anderen potenziellen Handelspartnern sagen kann, seht mal her, die Schweiz, der Hort der humanitären Tradition, hat mit uns ein Freihandelsabkommen abgeschlossen, ohne verbindliche Menschenrechtsklauseln aufzunehmen.
Jan Atteslander von Economy Suisse hingegen denkt beim Stichwort Menschenrechte in China nicht in erster Linie an Arbeitslager und Zwangsarbeiter. Er denkt an wirtschaftliche Fortschritte für die breite Bevölkerung, für das chinesische Milliardenvolk.
Hier kann auch Freihandel insgesamt einen sehr wichtigen Beitrag leisten, indem zunehmender Wohlstand, der auch immer mehr Bevölkerungsschichten erreicht, auch die soziale Situation und die Menschenrechte verbessert.
Das Freihandelsabkommen kommt noch vors Schweizer Parlament. Ob sich dieses mit einer bloßen Präambel zu den Menschenrechten zufrieden geben wird, muss sich zeigen. Die Außenpolitische Kommission des Nationalrats jedenfalls fordert ausdrücklich, dass die Einhaltung der grundlegenden ILO-Standards ins Abkommen festgeschrieben wird.
50 Jahre alt ist sie, die Afrikanische Union, die 1963 als Organisation für afrikanische Einheit gegründet worden ist und sich seit 2002 Afrikanische Union nennt. Das Spannende ist, diese Afrikanische Union hat sich 2002 unter dem maßgeblichen Einfluss des einstigen libyschen Diktators Gaddafi neu konstituiert und nimmt sich ganz offiziell die EU als Vorbild. Es gibt ein Parlament, eine Kommission, einen Gerichtshof, in gewissen Teilen sogar eine Währungsunion. Ich habe unseren Afrika-Korrespondenten Patrick Wülser gefragt, beginnen wir bei der Währungsunion. Davon habe ich noch nie etwas gehört.
Je nachdem, wie man es anschaut, ist es ein Relikt oder der Anfang einer Einheitswährung für den ganzen Kontinent. 8 Länder Westafrikas haben sich 1994 in Dakar auf einen gemeinsamen Franc geeinigt. Man kann also heute in Mali, in Togo oder in Senegal mit der gleichen Währung bezahlen. Das ist praktisch, aber wirtschaftlich bringt es wenig, weil der zwischenstaatliche Handel in Afrika, in ganz Afrika, marginal ist und der Handel nach Europa ausgerichtet ist.
Gibt es denn auch einen freien Waren- oder Personenverkehr?
Es gibt Ansätze davon mit der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft oder in Ostafrika mit der Gemeinschaft der ostafrikanischen Staaten gibt es auf dem Kontinent vielversprechende Institutionen, die in diese Richtung zielen, aber die Ambitionen und die Realität klaffen im Alltag weit auseinander. Also hohe Zölle, wirtschaftsfeindliche Bürokratie, schlechte Infrastrukturen, aber auch Korruption. Jeder, der schon mal einen Jeep von Kenia nach Tansania gebracht hat, weiß, das braucht Stunden. An Wirtschaft ist gar nicht zu denken. Also heute wartet ein Unternehmen 3 bis 6 Wochen, bis ein Container den Weg vom Hafen in Mombasa nach Nairobi schafft. Das lässt für vernünftiges Wirtschaften praktisch keinen Raum.
Und warum wurde ausgerechnet Gaddafi zum Wortführer der Afrikanischen Union?
Also ich denke, der afrikanische Kontinent ist sehr vielfältig. Also 54 Länder vom Schwellenland, vom wirtschaftlichen Schwellenland hier in Südafrika bis zur Staatenhülle im Norden in Somalia. Es gibt alles von der Diktatur bis fast zur Demokratie, und wenn man das bedenkt, ist es doch beachtlich, dass es überhaupt eine Zusammenarbeit gibt. Aber Gaddafi profitierte wahrscheinlich deshalb, weil er über etwas verfügte, was den meisten afrikanischen Ländern auf dem Kontinent fehlt, nämlich Geld. Er konnte sich den Einfluss kaufen, also das bemerkte ich auf Reisen in Mali, aber auch in Kenia. Gaddafi war sehr beliebt und er benutzte dann die Afrikanische Union als Plattform für sein Gedankengut zu verbreiten.
Was waren die größten Erfolge der Afrikanischen Union?
Ein Ziel der Organisation war es ja, dass die Grenzen aus der Kolonialzeit abgeschafft wurden, dass es Frieden gibt. All das ist eigentlich weitgehend gelungen. Es gingen wichtige Impulse von der Afrikanischen Union aus, zum Beispiel gegen die Apartheid in Südafrika, aber auch gegen Kriege in Angola oder Mosambik. Es gab auch wichtige Initiativen. Vor gut 10 Jahren haben sich die Mitgliedsländer auf eine Initiative oder ein Abkommen geeinigt, die demokratischen Prinzipien und die Menschenrechte einzuhalten. Auch wenn die Umsetzung entfernt mit unserer Vorstellung von Demokratie zu tun hat, dann ist doch es ist eine Idee. Es braucht in Afrika immer viel Optimismus.
Sie haben von Frieden gesprochen, aber es gibt doch trotz allem noch nach wie vor viele Kriege auf dem afrikanischen Kontinent.
Das stimmt, es gibt viele Kriege, aber es gibt nur sehr wenige Kriege zwischen afrikanischen Ländern. Es gibt Ausnahmen, also es gab einen Krieg zwischen Mali und Burkina Faso und Tansania und Uganda, aber die meisten bewaffneten Konflikte spielen sich innerhalb von Staaten ab, also so wie in Somalia oder gegenwärtig in der Zentralafrikanischen Union. Die Afrikanische Union hat zudem das Prinzip der Nichteinmischung abgelegt bei Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder wenn die Sicherheit des ganzen Kontinents gefährdet ist, so wie zum Beispiel jetzt in Mali, gibt es ein Interventionsrecht. Dieses wurde auch schon erfolgreich praktiziert, zum Beispiel in Burundi oder in Darfur, aber auch in Somalia.
Die EU ist im Alltag der Bürger Europas sehr präsent. Gilt das auch für die Afrikaner?
Nein, meine afrikanischen Nachbarn in Kenia interessiert es schlicht nicht, was die Afrikanische Union beschließt. Bis jetzt fehlte schlicht auch das Geld und die Infrastruktur, die Beschlüsse der Afrikanischen Union umzusetzen. Man darf nicht vergessen, das Budget der AU ist 600 Mal kleiner als dasjenige der EU.
Die EU ist für viele noch nicht Mitglieder deshalb attraktiv, weil sie auch eine Verheißung nach mehr Wohlstand ist, zumindest lange Zeit war. Ist die Afrikanische Union auch eine Verheißung zu mehr Wohlstand eines im Grunde ja reichen Kontinents?
Dieses Ziel rückte immer mehr in den Fokus in Addis Abeba, aber man muss sagen, bei der Förderung des Wohlstands ist die Afrikanische Union bis heute gescheitert. Also das afrikanische Armutsniveau ist trotz Wachstumszahlen in den vergangenen Jahren kaum gesunken. Also selbst die sonst immer optimistische Weltbank muss eingestehen, dass in Afrika die erzielten Wachstumsraten in den letzten Jahrzehnten die Armut auf dem Kontinent kaum vermindert haben. Also gegenwärtig verdienen rund 95% aller Afrikaner weniger als 10 Franken am Tag und rund die Hälfte lebt sogar unterhalb der Armutsgrenze von weniger als 2 Franken am Tag.
Unser Afrika-Korrespondent Patrick Wülser. Seit Monaten provoziert Nordkorea die Welt. Muskelspiele, Drohungen, das bekannte Muster. Vor Tagen erst Tests mit einer ganzen Salve von Kurzstreckenraketen. Und nun wieder das. Nordkorea wolle mit positiven Aktionen für Frieden und Stabilität sorgen. Nordkorea wolle verhandeln. Das gab der Sonderemissär aus Pyongyang in Peking bekannt. Was ist davon zu halten? Leider nur wenig, meint Mark Fitzpatrick von der wichtigsten internationalen Strategiedenkfabrik IISS. Friedrich Steiger.
Selbst wenn die Verhandlungen mit Nordkorea wieder aufgenommen würden, sei die Chance gleich null, dass sie Fortschritte brächten. Das erklärt in einem Webinar, also einem Seminar via Internet, der IISS-Nuklearexperte Mark Fitzpatrick. Es fehle die Basis für zielführende Gespräche. In der Tat, Nordkorea will als Atommacht anerkannt werden. Alle übrigen Länder wollen aber über Nordkoreas Verzicht auf Atomwaffen reden. Für Fitzpatrick ist klar, de facto ist Nordkorea ein Atomstaat. Es besitzt Atombomben, es besitzt Raketen und es kann nukleares Material irgendwohin abfeuern. Vermutlich keine perfekte Atombombe, die gezielt detoniert am geplanten Ort. Wohl aber sogenannte schmutzige Bomben, bei denen auch Strahlung austritt, die Menschenleben bedroht. Zumindest die Technik für Kurzstreckenraketen beherrsche Pyongyang. Die Nachbarn Südkorea und Japan seien also erreichbar. Nordkoreas Mittelstreckenraketen hingegen seien kaum präzis genug, um damit etwa die US-Pazifikinsel Guam zu treffen. Auch künftig dürften praktisch alle Anstrengungen des Regimes von Kim Jong-un den Streitkräften gelten. Schon jetzt besitzt das kleine Land mit bloß 24 Millionen Einwohnern die viertgrößte Armee der Welt, das drittgrößte Chemiewaffenarsenal, die größte Sondereinsatztruppe.
North Korea is the most militarized country in the world.
Diese Armee-zuerst-Politik verleihe den Generälen enorme Macht. Zwar ist Fitzpatrick überzeugt, Nordkorea werde nicht einfach so eines Tages Atomwaffen einsetzen. Das wäre selbstmörderisch. Doch aus Drohungen könnten Scharmützel werden, aus Scharmützeln ernsthafte militärische Konfrontationen und plötzlich sehe sich das Kim-Regime am Ende und setze dann im Überlebenskampf auf sein Nuklearsenal.
It's possible to imagine scenarios where North Korea thought it was under dire attack.
Deshalb müsse Nordkoreas nukleare Abrüstung oberstes Ziel bleiben. Irgendwie muss man also den Draht zu dem bizarren Regime finden. Doch solange dieses auf Atombomben beharrt, ist das fast unmöglich. Und es ist umso schwieriger, als Nordkorea sogar Kontakte scheut, die ihm nützen. Fitzpatrick vermutet deshalb, der Kaesong-Industriekomplex bleibe noch lange geschlossen. Obschon dieses Gemeinschaftsprojekt mit Südkorea, dem isolierten Land, wertvolle Devisen und Arbeitsplätze bringt. Doch das Regime fürchtet enorm, Volk und Land könnten bei Kontakten mit dem Ausland angesteckt werden von freiheitlichem Geist. Das Dilemma, setzt das Land weiter allein auf militärische Stärke statt auf Kooperation, findet es, so Mark Fitzpatrick, nicht aus der Armutsfalle. Setzt es aber auf Zusammenarbeit, auf ausländische Investitionen, dann ist das zwar gut für die Nordkoreaner, aber gefährlich für deren Regime.
The nation can't escape its poverty trap without reform and foreign investment.
Doch früher oder später müsse Kim entscheiden, Bomben oder Butter. Vielleicht setze sich dann die Ausbildung durch, die der junge Kim vermutlich in der Schweiz genossen habe.
Maybe his Swiss schooling will kick in and he'll recognize the contradiction.
Das setzt aber, so Fitzpatrick, auch voraus, dass Kim die Oberhand über all die Militärs gewinnt. Doch genau auf ihnen beruht heute seine Macht.
Und hier noch ein Hinweis: 2,5 Jahre nach der Flucht des tunesischen Diktators Ben Ali ist die Bevölkerung ernüchtert. Tunesien wartet auf die Dividende der Jasmin-Revolution. Morgen Sonntag um 18.30 Uhr im International nach dem Echo der Zeit auf Radio SRF. In Argentinien ist heute Nationalfeiertag und gleichzeitig ist es der Tag, an dem vor 10 Jahren die Ära Kirchner begann. Erst war der inzwischen verstorbene Nestor-Präsident, jetzt seine Frau Christina. Kein Grund zum Feiern, meint Ulrich Achermann.
Nestor Kirchner war 2003 Präsident eines Landes geworden, in dem die Schuldenkrise 2 Jahre davor jeden Zweiten in die Armut getrieben hatte. Die Aufgabe war komplex. Doch in den 4 Jahren von Nestor Kirchner hat sich Argentinien wieder aufgerichtet. Er entschuldete das Land, indem er die Gläubiger als Mitverantwortliche am Desaster in die Pflicht nahm. Sie mussten auf 3/4 ihrer Guthaben verzichten. Aufwärts ging es auch, weil die Argentinier nach der Abwertung wieder arbeiten und konsumieren konnten und weil die Landwirtschaftsexporte für historische Außenhandelsüberschüsse sorgten. Auch politisch war Kirchner geschickt. Er schaffte es, die Amnestiegesetze für die Generäle zu kippen und brachte die strafrechtliche Abrechnung mit der früheren Militärdiktatur in Gang, die 30.000 Menschen hatte verschwinden lassen. Aber Kirchner war korrupt. Säckeweise habe er das Geld entgegengenommen, es gewogen statt gezählt, sagt seine ehemalige Sekretärin. Sie ist die Kronzeugin der Medien, die alles ins Rollen gebracht haben. Aus heutiger Sicht war es auch keine gute Entscheidung Kirchners, seine Partnerin als Nachfolgerin ins Spiel zu bringen. Christina ist eine hochmütige Frau, unter deren Fuchtel sich Argentinien zurückentwickelt. Und sie spaltet die Gesellschaft. Denn mit Kritik und Widerspruch tut sich die ehemalige First Lady sehr, sehr schwer. Nur die Justiz hat sie bislang daran gehindert, gegen die regierungskritischsten 2 Medienkonzerne vorzugehen. Doch jetzt hat sie mit einer Justizreform die Gerichte gefügig gemacht. Und wirtschaftlich sieht es wieder ähnlich düster aus wie vor einem Jahrzehnt. Christina gab die Haushaltsdisziplin Nestors auf, ihre Regierung gibt viel mehr aus, als sie einnimmt. Korruption und Vetternwirtschaft dominieren, der soziale Friede ist am Kippen und die Teuerung erreicht 30%. Doch statt das Steuer herumzureißen, ködert die ambitionierte Frau die Wähler mit höheren Familienzulagen. Mit Geld, das der Staat nicht hat und erst noch drucken muss. Aber Christina hofft, damit die Wahlen vom Oktober zu gewinnen und ihre Parlamentsmehrheit zu verteidigen. Und, wer weiß, später vielleicht ein 3. Mal als Präsidentin zu kandidieren. Obschon das die Verfassung gar nicht zulässt.
Gestern war die Nacht der Frösche. Genauer eine Kampagne von Pro Natura, die an diesem Wochenende mit unzähligen Exkursionen der Bevölkerung die Gefahren für Amphibien wie Frösche, Lurche und Kröten sensibilisiert. Denn allein 5 Millionen Amphibien werden jedes Jahr im Verkehr zermalmt, so Pro Natura. Inlandredaktorin Monika Zumbrunn war gestern bei einer dieser Nacht der Frösche dabei und lernte, dass das klassische Biotop zwar schön und gut, aber nicht das Beste für Frosch und Co. ist.
Von der Hauptstraße sind es nur wenige Schritte den Weg runter und man steht inmitten einer überschaubaren Tümpellandschaft mit Schilf im Wasser, Büschen und hüfthohen Steinhaufen an Land. Gut 2 Dutzend Erwachsene und Kinder stehen in der ehemaligen Kiesgrube von Villmergen im aargauischen Freiamt, ausgerüstet mit Gummistiefeln und Taschenlampen. Sie alle wollen mehr erfahren über die hiesigen Amphibienarten. Erstklässler Sandro weiß auch schon einiges.
Ich weiß nicht genau, aber ich glaube, es ist von Amphibietieren, es ist die, die im Wasser unter Land leben.
Und genau so ist es. Langsam legt sich die Nacht über die Tümpellandschaft. Es ist kalt, wohl auch für die Frösche, denn noch immer ist keiner zu hören. Exkursionsleiter Roger Wettli behilft sich mit Bildern und mit seinem Smartphone, das den Ruf der giftigen Gelbbauchunke auf Knopfdruck spielt.
Wir haben vielleicht gemerkt, dass sich hinten noch ein anderer eingeschlichen hat.
Was war das einer? Das
andere war ein Wasserfrosch.
Die hier, die sieht man selten, oder?
Kommt darauf an, in welchem Gebiet das man ist.
Also, ja, hier haben wir viele, aber es ist nicht schade. Es ist wahrscheinlich jetzt kalt. Also die hört man sich eigentlich hier immer.
Und plötzlich tönt's ganz leise ein paar Meter weg vom Steinhaufen her die Geburtshelferkröte, im Volksmund Glöcklifrosch genannt.
Ja, und ich glaube, da eine hat definitiv niemand ein Handy an. Wenn er mal schaut, dann man dort was findet.
Zu sehen ist der Glöcklifrosch nicht. Es ist jedoch schon nur ein Glück, ihn zu hören, zählt er doch zu den besonders bedrohten Amphibien, zusammen mit der Kreuzkröte oder dem Springfrosch. 14 der 20 hiesigen Amphibienarten stehen auf der roten Liste der gefährdeten Tierarten. Ihr Lebensraum wurde in den letzten 200 Jahren mehr und mehr zerstört. Trockengelegte Weiher, verbaute Flüsse, abgeholzte Auenwälder. Auch Zersiedelung und Straßenverkehr setzen den Tieren zu. Amphibien brauchen das Gegenteil von aufgeräumten Landschaften. Klassische ganzjährige Biotope mit Fischen drin bringen gerade den bedrohten Arten nicht viel.
Weil die Fische, die sind sehr gefräßig, die wollen Eier Magen voll haben, die fressen bis auf Glöcklifroschlarven und der kratzt eigentlich alles auf. Die fressen Libellenlarven, die putzen relativ schnell. Da ist nicht mehr viel rum nachher.
Es klingt paradox. Ein optimales Laichgebiet trocknet im Spätsommer aus. Fressfeinde wie die Fische sterben dadurch ab. Und der Amphibiennachwuchs kann sich im nächsten Frühling ungestört entwickeln. Diese Erkenntnis, dass Amphibien temporäre Gewässer brauchen, wurde auch in Naturschutzkreisen unterschätzt.
Also man hat es dort schon erkannt, das ist einfach in der Breite, wo es jetzt, es gibt bei uns ein bisschen Modeerscheinung und momentan ist es so, da, wo man einfach gemerkt hat, für die Arten, die bedroht sind, dass da wirklich ein Thema ist, wo man da mehr muss den Zeigefinger drauf haben, damit das noch weiter gefördert wird.
Trotz den Schutzmassnahmen gehen die Bestände auch in den geschützten Gebieten weiter zurück. In der alten Kiesgrube in Villmergen neigt sich das nächtliche Froschabenteuer langsam dem Ende zu. Die Kinder kämpfen sich im Dunkeln von Tümpel zu Steinhaufen und wieder zurück. Primarschülerin Simona hat eben eine Insektenlarve im trüben Wasser entdeckt. Enttäuscht, dass sie keine Frösche gesehen hat, ist sie nicht.
Wenn man einfach hinschaut, dann merkt man, oh, wie langweilig, aber eigentlich ist es gar nicht so langweilig. Einfach, dass die auch Geschichten haben und so.
Dort hinten hat es einfach ein Molchen.
Da irgendwann dort hinten, jetzt sitzt ein Quellkopfchen drauf.
Dort hinten hat es voll viel Müll.
Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Tobias Gasser. Für die Nachrichten Thomas Accola, am Mikrofon Peter Vögeli.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.